Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Umfrage nach Umfrage zeigt, die meisten von uns betrachten die Klimakrise als ein gewaltiges Problem, sind der Meinung, dass wir etwas dagegen tun müssen und wollen die Energiewende.
Sie kennen den Spruch, der Strom kommt aus der Steckdose. Wir wollen den Strom vorne aus der Steckdose rausnehmen, uns interessiert aber üblicherweise nicht, wie der von hinten da reinkommt. Das Energiesystem ist das, was hinter der Steckdose ist, und darum muss ich mich als Verbraucher nicht kümmern. Mensch, stellen wir doch die Kernkraftwerke ab und schöne Windkraftwerke an, und alles andere bleibt wie bisher. Sprich, wir als Verbraucher vor der Steckdose kriegen nach wie vor unseren Strom raus, nur die Art und Weise, wie ihr da reinkommt, die verändert sich auf eine klimafreundliche Weise und alle sind glücklich. Das ist die viel zu einfache Story.
Es reicht nicht, erneuerbare Energien zu fördern oder Fahrzeuge und Transportmittel zu bauen, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Natürlich ist das wichtig, wir brauchen das und zwar dringend. Aber das ist eben nur ein Teil des Problems, sagt Armin Grunwald. Er ist Physiker und Philosoph und hat sich auf Technikethik spezialisiert. Unser Energiesystem besteht aus Dingen, aus Kraftwerken, Leitungen, Steckdosen. Aber eben nicht nur. Zu diesem System gehören auch wir Menschen. Mit unseren Gewohnheiten, Erwartungen und Bedürfnissen. Beides zusammen macht unser Energiesystem aus. Dieses System ist, so Grunwalds Formulierung, eine soziotechnische Struktur. Erst wenn wir das wirklich begreifen, können wir richtig über die Herausforderungen der Energiewende nachdenken. Es mag schwierig sein, unsere Energieversorgung von Atomstrom und fossilen Brennstoffen auf Wind, Wasser und Sonne umzustellen. Aber es sind die sogenannten weichen Faktoren, die wirklich schwer zu ändern sind. Nämlich wir, unser Wirtschaftssystem, unser Lebensstil. Die bremsen die Energiewende immer wieder aus, sagt Grunwald. Deshalb brauchen wir eine echte Diskussion darüber, wie wir als Gesellschaft in Zukunft leben wollen und können. Was ist uns die Energiewende wert? Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen für ein klimaverträgliches Energiesystem? Armin Grunwalds Vortrag hat den Titel »Ethische Fragen und Akzeptanzprobleme – Warum die Energiewende so schwer ist«. Er hat ihn am 3. Juni 2019 im Rahmen der Reihe Kieler Energiediskurs gehalten. Veranstaltet wird diese Reihe von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dem Institut für Weltwirtschaft.
Warum ist die Energiewende so schwer? Das ist übrigens was, was Ethik niemals beansprucht, wirklich zu sagen, wo es lang geht. Für mich ist Ethik immer nur Hilfe zum Selberdenken. Ja, also nach Immanuel Kant, von dem ich sehr viel halte, sind wir Menschen zur Selbstgesetzgebung verpflichtet und befähigt. Und es heißt vor allen Dingen, sich trauen, selbst zu denken. Dabei können wir manchmal Hilfestellung leisten, indem wir auf Argumentationen zurückgehen, halt die Geschichte angehäuft hat, auf Beispielfälle, indem wir explorieren können, welche Lösungsmöglichkeiten es für bestimmte Probleme gibt, welche normativen Vor- und Nachteile die haben, zum Beispiel wenn es um die alternative Utilitarismus oder Würde des Menschen geht, was manchmal in Konflikt kommt. Aber niemals im Sinne einer Zensurbehörde könnten wir so etwas tun wie ethisch geprüft, unbedenklich und Stempel drauf. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind keine Genehmigungsbehörde in Sachen Ethik. Ich möchte beginnen mit einer Vorbemerkung. Die Älteren von Ihnen erinnern sich an das Jahr 2011. Manche vielleicht sogar noch an 2010. In 2010, das hat man heute weitgehend vergessen, hat die damals schwarz-gelbe Koalition in Berlin den quasi Wiedereinstieg in die Kernenergienutzung beschlossen. Eine Laufzeitverlängerung der meisten deutschen Kernkraftwerke um bis zu 20 Jahre. Das war sehr schwer. Das gab viele Diskussionen. Das hat den damaligen Umweltminister Röttgen sein Amt letztlich gekostet. Und als dann Fukushima im März 2011 passierte, hatte ich das Gefühl, dass es für Frau Merkel irgendwie fast eine Erleichterung war, das als Anlass nehmen zu können und zu sagen, jetzt machen wir aber Schluss mit der Kernenergie und machen was Neues. Es ging nicht mehr mit der Kernenergie, ja, aber was dann? In dem ersten Überschwang gab es eine Euphorie, kann man aus heutiger Sicht geradezu sagen. Es gab diesen großen Konsens, Töpferkommission stellvertretend dafür, aber eben auch den Umfragen nach, durch die großen Parteien, auch durch die kleinen, sehr weitgehender Konsens, ja. Und es gab auch diesen Konsens, ja, wir schaffen das. Und auch im Ausland hieß es, das habe ich damals mehrfach gehört, naja, ein bisschen Wahnsinn, was ihr da macht in Deutschland, aber wenn es einer schafft in der Welt, dann schafft ihr das. Es gab eine für mich etwas merkwürdige Wiederkehr alter Utopien, zum Beispiel der aus der Atomzeit der 60er Jahre. Da hieß es, die Atomenergie wird letztlich dazu führen, dass wir so viel Energie haben, dass es sich nicht mehr lohnen wird, Stromrechnungen zu schreiben. Ja, Strom wird einfach zu billig, quasi zum Gegenstand, den jeder dauernd haben kann, für umsonst. Ähnliche Gedanken kamen dann nach dem Energiewendebeschluss, Atomausstieg, kamen dann von Ralf Füchs, immerhin damals noch Vordenker der Grünen, in Bezug auf die Erneuerbaren, fast mit der gleichen Wortwahl. Es gibt doch so viel erneuerbare Energie, da müssen wir nur ran und dann kommt es zu einer Energieüberflussgesellschaft. Kurzzeitige Euphorie, ja, wir machen das, wir schaffen das, wir zeigen der Welt, wie es geht. Und dann kam die Ernüchterung, der Absturz der Erneuerbaren in der Berichterstattung. Auf einmal wurde auch berichtet, dass die nicht nur an sich gut sind, sondern auch ihre Nebenfolgen haben. Auf einmal wurden Folgelasten thematisiert, wie, naja, die Strompreise, wer bezahlt denn eigentlich das ganze EEG, diese Subvention, die damit verbunden ist? Der Strom, der neue Strom, der muss irgendwie transportiert werden, darauf komme ich nochmals zurück. Gerechtigkeitsfragen wurden thematisiert und auf einmal, oder was heißt auf einmal, relativ schnell eigentlich in den Jahren 2012 und 2013 ist die Stimmung gekippt. Noch 2013 hat der damalige und damals neue Bundeswirtschaftsminister Gabriel die Zuständigkeit für die Energiewende in sein Ressort geholt. Vermutlich in der Annahme, wenn er als Wirtschaftsminister die Energiewende betreibt, wird er seine Chancen auf eine Kanzlerschaft erhöhen. Nach sehr kurzer Zeit war in Sachen Energiewende nichts mehr von Herrn Gabriel zu hören. Dann kamen die Mühen der Ebene, der Absturz in der öffentlichen Meinung, in der Berichterstattung und diese ganze Qual, die wir ja, ich glaube, deswegen gibt es auch das Thema hier, ich wurde ja auch dazu extra angefragt, dieses zu thematisieren. Wir haben doch das Gefühl, das quält sich so vorwärts. Ja, immerhin bisher noch keine Wendestimmung zur Energiewende, außer in einer Partei, die mit A anfängt. Ansonsten gibt es nach wie vor Zustimmungswerte mit etwa 80%. Zu den Grundsatzaussagen der Energiewende, Klimaschutz, Erneuerbare, und da wird sicher jetzt die Bewegung Fridays for Future nichts dran ändern, im Gegenteil. Aber sobald es ums Konkrete geht, dann wird die Sache einfach zäh. Wir sind in den Mühen der Ebene angekommen, kann man sagen, und im Prinzip war auch nichts anderes zu erwarten. Ganz kurz nochmal zur Herausforderung, auch wenn Ihnen das alles ja bekannt ist. Hier ist der Plan, der Anstieg der Erneuerbaren in der Stromversorgung, also hier jetzt nur Stromanteil, stetiger und starker Anstieg über die Jahre bis 2050 hinweg. Sie sehen, die Kernenergie, die verschwindet dann 2022. Und wenn Sie jetzt mal bei den Erneuerbaren schauen, da sehen Sie, ja, Biomasse noch ein bisschen mehr, aber dann bleibt es auch dabei. Es liegt einfach daran, da ist nicht mehr Fläche da. Wasserkraft bleibt in etwa so, die gut erschließbaren Quellen haben wir angezapft und die anderen sind eben nicht gut erschließbar oder es gibt keine Akzeptanz dafür. Erneuerbare Importe steigen an, aber die Hauptlast des Zuwachses soll vom Wind getragen werden. Ja, die Hauptlast, starker Zuwachs bei dem Anteil der Windenergie. Und ja, und auf wessen Kosten geht das, wenn wir jetzt mal den Ist-Zustand, ist zwar 2017, aber so schnell ändert sich das ja nicht, den Ist-Zustand anschauen und sie mal eben schnell addieren, die Anteile der fossilen Energieträger, Braunkohle, Steinkohle, Mineralöl und Erdgas, sie kommen glatt auf über 80% jetzt am Gesamtenergieverbrauch in Deutschland. Über 80% trotz 20 Jahre EEG, trotz einer Energiewende, die ja nicht in dieser Form, aber in anderen Formen schon seit den 90er Jahren läuft. Spätestens seit, man kann sogar sagen, seit Club of Rome 72, Erdölkrise 73 und ich glaube 79 sind da Bewegungen im Gange. dennoch immer noch über 80% auf fossilen Energieträgern beruht unser System. Und wie das mit Klimaschutz in wenigen Jahrzehnten kompatibel gemacht werden soll, das ist die große Herausforderung. Nicht der Ausstieg aus der Kernenergie. Ja, Sie schauen Sie mal, das sind da diese 6%. Die 80% sind das große Problem. Und wenn Sie dann noch mal eben an die vergangene Folie denken, dass ein großer Teil davon mit Wind und ein Teil mit Photovoltaik befriedigt werden soll, dann sehen Sie noch mal die Größe der Herausforderung. Die ist nicht anders im globalen Maßstab. Hier die historische Perspektive Weltenergieverbrauch in den letzten 150 Jahren. Und wir sehen, bis zum Zweiten Weltkrieg ging das noch einigermaßen so mit moderaten Zuwachsraten, stark auf Kohle basiert im Rahmen der industriellen Revolution, Kohle als Hauptenergieträger. Das Öl fängt dann so langsam ein bisschen an in den 20er, 30er. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da geht es eigentlich erst richtig los. Dann kommt zunächst das Ölzeitalter. Erdölkrise politisch bedingt in den 70er Jahren in der Kurve, Wachstum des Gasverbrauchs. In Deutschland denkt man da sofort an Russland. Sie sehen aber auch einen ab den etwa 80er, 90er Jahren wieder stark wachsenden Kohleanteil in der Energiebereitstellung. Da sind natürlich China, Indien und auch Australien stark beteiligt. Die Erneuerbaren, auf die wir Deutschen so stolz sind, die sozusagen die modernen Erneuerbaren, nicht das alte Brennholz, sieht man gar nicht in der Kurve. Ja, das gehört auch zur Realität dazu, das, was wir geschafft haben in den 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, die dieser Prozess läuft, sieht man in einer solchen Kurve noch gar nicht. Die Zielsetzungen sind mehr als ambitioniert und das Ganze soll ja auch noch so ablaufen, dass das Energiesystem wirtschaftlich bleibt. Das heißt, die einzelnen Verbraucher müssen nach wie vor ihre Rechnungen bezahlen können, aber auch die Volkswirtschaft muss funktionieren können und das Ganze soll auch nicht auf Kosten der Versorgungssicherheit gehen. Wir sind einfach sehr hohe Standards gewöhnt und wollen die auch nicht aufs Spiel setzen. Und das, obwohl wir von der bisherigen Energieversorgung auf die neue komplett den Typ der Herkunft, den Energieträger wechseln, von sehr verlässlich wirkenden Großkraftwerken hin zu vielen kleinen Quellen, ja Windkrafträdern zum Beispiel, die dann auch vom Wind und die Solarzellen von der Sonne abhängig sind. Dann die Speicher-, Transport- und Steuerungsnotwendigkeit, die daraus erwachsen, ein so komplexes System zu steuern. Das muss immer noch auf die Nachfrage auch entsprechend eingehen können und soll eingebettet sein in das umgebende europäische und internationale System. Also die Herausforderung ist wirklich immens. Aber da fehlt noch was, ja. Und das ist eigentlich mein Thema, ja, dass die Erneuerbaren in ihrer Fluktuation, wenn der Wind bläst, bläst er und wenn er nicht bläst, dann eben nicht. Ja, was machen wir dann im November, wenn dann mal irgendwie 70% unserer Energieversorgung von Wind und Sonne abhängen und wenn im November 3 Wochen lang es neblig trüb ist und kein Wind bläst. Dafür muss man irgendwie Vorsorge treffen. Diese Herausforderung kennen wir. Aber es gibt noch eine andere und dazu möchte ich eigentlich dann auch den Vortrag im Wesentlichen nutzen. Und ich beginne mit einer ziemlich naiven Frage, was ist eigentlich das Energiesystem? Wir wollen ja das Energiesystem transformieren, sodass es umweltfreundlich, klimaverträglich und so weiter ist. Nun, ich weiß nicht, was Sie antworten würden, wenn ich Sie jetzt fragen könnte, was verstehen Sie unter dem Energiesystem? Für diesen Vortrag brauche ich eine Steckdose, ich sehe keine, aber Sie wissen ja, wie solche aussehen. Stellen Sie sich eine Steckdose vor und üblicherweise verstehen wir unter dem Energiesystem all das, was hinter der Steckdose ist. Ja, da kommt erstmal ein Kabel, das geht zu so einem Verteilerkasten und dann geht es in dickere Kabel, dann geht es in die Verteilnetze und irgendwann kommt es dann zu den großen Verteilern, zu den Hochspannungsleitungen und endet dann quasi in den bereitstellenden Einheiten, ob das jetzt Windkraftwerke oder Braunkohlekraftwerke oder sonst etwas ist. Also wichtig, alles, was hinter der Steckdose ist oder beim Auto, beim klassischen Auto, alles, was hinter der Zapfsäule ist. Also zum Energiesystem im Mineralölbereich gehören die Raffinerien, da gehören die Öltanker, die Ölpipelines, dazu gehören die Förderanlagen in Saudi-Arabien und Venezuela und die Ölbohrplattformen in Norwegen und so weiter und so weiter, würden wir normalerweise sagen. Technisch gesehen ist eben das, was hinter der Steckdose und hinter der Zapfsäule ist, ist das Energiesystem. Und ich werde gleich darauf kommen, dass ich glaube, dass das ein falsches oder zumindest ein unvollständiges Bild ist, was den Blick für manche Herausforderungen verbirgt. Das Bild ist so ungefähr so. Das Energiesystem ist das, was hinter der Steckdose ist, und darum muss ich mich als Verbraucher nicht kümmern. Sie kennen den Spruch, der Strom kommt aus der Steckdose. Und stimmt ja auch. Ja? Sobald Sie einen Stecker dort reinstecken, können Sie Strom rausnehmen. Tag und Nacht zur gleichen Qualität. Super. Und üblicherweise, und das meine ich mit diesem vielleicht etwas fremdklingenden Wort, infrastrukturelle Utopie, ist das in unserer Gesellschaft wirklich zu so einer Art Vision geworden, dass wir eigentlich mit dem, was dahinter sich abspielt, nichts zu tun haben wollen als Verbraucher. Wir erwarten, dass die Ingenieure das machen, dass die Wirtschaft das macht, dass die Stadtwerke dafür sorgen, dass die Politiker für gute Regulierung sorgen und so weiter und so weiter. Ja, wir wollen den Strom vorne aus der Steckdose rausnehmen, uns interessiert aber üblicherweise nicht, wie der von hinten da reinkommt. Und das ist nicht nur bei der Energieversorgung so. Denken Sie an diesen schönen Spruch, Milch gibt es doch im Supermarkt. Ja, stimmt. Da gibt es Milch, sogar in größeren Supermärkten in ziemlich großer Auswahl. Ja, verschiedene Fettstufen, verschiedene Herkünfte und so weiter, mehr oder weniger Bio, gibt es alles. Aber wie kommt es dort rein? Das interessiert die meisten eher wenig. Und auch nehmen wir Textilien. Die Textilien, die wir in diesen ganzen Ketten kaufen können, zu erstaunlich günstigen Preisen. Wer macht die eigentlich? Woher kommen die Rohstoffe? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Üblicherweise interessiert uns das alles, was hinter diesen Schnittstellen ist, nicht. Es interessiert uns nur dann, wenn dahinter der Schnittstelle etwas nicht richtig funktioniert. Sprich, ein Gammelfleischskandal. Ja, ein Gammelfleischskandal. Dann hat irgendwie dieses System hinter der Theke im Supermarkt nicht funktioniert und hat da irgendwas gepanscht. Die Aufsichtsbehörden haben nicht funktioniert und so weiter. Und dann auf einmal merken wir, oh, das Fleisch muss ja auch irgendwie in den Supermarkt reinkommen. Ja? Und da muss darauf geachtet werden, dass das alles gut läuft. Oder bei den Textilien, da merken wir auf einmal erst dann, was hinter dieser Schnittstelle namens Bekleidungsgeschäft ist, wenn in Bangladesch eine Fabrik abbrennt, da 100 Textilarbeiterinnen umkommen und wir dann auf einmal merken, Mensch, die arbeiten da unter Bedingungen, die wir eigentlich hier nicht akzeptieren können. Das heißt also, solange alles hinter der Schnittstelle gut funktioniert, interessiert es uns nicht. Und nur wenn was dort irgendwie nicht gut ist und rauskommt, ja dann auf einmal ist die Aufregung groß. Man könnte sagen, wir sind so eine Art gespaltene Gesellschaft. Wir haben eine Hochglanzseite, die nutzen wir gerne als Konsumenten, als Verbraucher. Und es gibt die Rückseite. Ja, ich könnte auch sagen, bei der Mobilität gibt es bei der Deutschen Bahn, ja, so aus aktuellem Anlass. Und solange alles funktioniert, denke ich auch gar nicht weiter darüber nach, was alles getan werden muss, dass das so funktioniert. Ja, also das funktioniert ja oft. Und die Frage ist jetzt, wie sieht es denn bei der Energie aus? Und da will ich jetzt mal dann doch in diese Sicht der Dinge, die so bequem ist und solange sie funktioniert, ja auch letztlich irgendwie, naja, man kann das immer problematisieren, aber ich glaube, das ist schon auch in Ordnung. Aber hier ist es doch schwierig. Die Energieinfrastruktur, das Bereitstellungssystem, ja, wie kommt der Strom eigentlich in die Steckdose rein? Das meine ich mit Bereitstellung, ist mehr als ein nur technisches System. Sie ist eng mit Menschen und gesellschaftlichen Strukturen verbunden. Es würde ja gar nicht funktionieren, rein technisch gesehen, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, zum Beispiel damit Geld zu verdienen. Wenn es Geschäftsmodelle gäbe, wie man Energie bereitstellt. Wenn es Wertschöpfungsketten nicht gäbe. Wenn es nicht Regulierungen und Anreizsysteme gäbe. All das ist reguliert. Auch die Nachfrage muss da sein. Ohne Nachfrage wird das Energiesystem nicht funktionieren. Nun können Sie natürlich sagen, da bräuchte man es auch nicht. Aber das Energiesystem ist auch darauf ausgelegt, dass man zum Beispiel den Tagesgang des Energieverbrauchs so einigermaßen kennt. Statistisch sind das hochverlässliche Daten, die man da hat. Aber wenn die Verbraucher sich mal zusammentun würden, um das Energiesystem mal so richtig auszutesten und alle mal gleichzeitig nachts um 2 Uhr ihre Stromfresser anstellen würden, weiß ich nicht, was passieren würde. Also Die Verbraucher gehören auch zum System, auch dass sie erwartbar und planbar ihren Strom entnehmen und auch ihr Benzin aus der Zapfsäule entnehmen und so weiter. Das gehört alles dazu. Bei den Ölkrisen in den 70er Jahren, ich habe schon gesagt, ich kann mich noch an autofreie Sonntage erinnern, die Älteren von Ihnen vielleicht auch noch. Da hat man auf einmal gemerkt, dieses Erdölsystem, ja, das hängt auch an politischen Faktoren. Palästina-Konflikt war auf einmal mit dafür verantwortlich, dass wir nichts mehr in den Zapfsäulen hatten. Da merkt man, dass dieses System bei weitem nicht nur ein technisches ist. Und die Amerikaner werden vielleicht in Kürze merken, dass sie mit ihrem Handelskrieg gegen China auf einmal in das Problem kommen, keine seltenen Erden mehr von dort einkaufen zu können. Ja, also auf einmal merkt man dann, dass da noch vieles andere mit zusammenhängt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wenn das Energiesystem dann mal funktioniert, so wie es funktioniert, dann richten wir Menschen uns darauf ein. Ja? Wir adaptieren unsere Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten oder wir richten unser alltägliches Verhalten danach. Wir haben uns über 100 Jahre hinweg jetzt eine Automobilkultur angeeignet, die manche sagen, bis in unsere Gene vorgedrungen ist, wo wir praktisch unser ganzes Leben entlang des Automobils organisieren. Das reicht davon, die Kinder morgens früh eben zum Hort zu bringen auf dem Weg zur Arbeit. Das ging ja mit öffentlichen oft kaum bis gar nicht, gerade weil das meistens sehr schnell passieren muss. Oder allein die Bequemlichkeit, die eben das klassische Automobil mit sich gebracht hat, dass man mit einer Tankfüllung 600, 800 oder gar 1000 Kilometer weit kommt. Ja, und dann kommt da die Zumutung Elektromobil 140. Also ja, wir haben uns sehr stark gewöhnt an das, was das klassische Automobil macht. Denken Sie an die großen Einkaufsketten, etwa eine schwedische Möbelkette, die gerne ihre großen blau-gelben Zentren an Autobahnkreuzen baut. Die ist auf die Automobilität angewiesen, sonst wird das System sofort zusammenbrechen. Also wir haben eigentlich unsere ganze Gesellschaftsform adaptiert daran. Wir richten uns daran aus, von der Wirtschaft bis hinein in die Freizeit, an die Verfügbarkeit von Energie in Form von Strom, Wärme und Treibstoff, an die dauernde Verfügbarkeit, daran, dass wir uns nur um diese Seite von Schnittstelle und Zapfsäule kümmern müssen und nicht um die andere. Wenn wir also das System ändern wollen, und deswegen sage ich das, dann reicht das nicht, die Technik hinter der Steckdose zu ändern, sondern all das andere, ja, das Menschliche, das Organisatorische, das Ökonomische, das Akzeptanzhafte, das muss mit verändert werden und damit müssen sich teils auch lang entwickelte, liebgewordene Gewohnheiten mit ändern. Und manchmal denke ich, die größten Trägheiten in dem System sind die, die von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren gerne als weich bezeichnet werden. Ja, die sozialen Faktoren, die Gewöhnungen an, das könnten die eigentlich harten Dinge sein, die diesen Prozess doch immer wieder auch abbremsen. Ja, und das Ganze unter Randbedingung, wie eben schon gesagt, das System soll im Umbau stabil bleiben. Also obwohl wir auch auf der Seite des Menschen, sag ich mal, eben nicht nur der Technik, sondern auf Seiten des Menschen, der Ökonomie, der Beheimatung in Landschaften und so weiter vieles verändern, soll das ganze System stabil bleiben und wir müssen die Folgen verarbeiten. Wenn ich so das eingeführt habe, was ist denn nun das Energiesystem? Für mich ist es ein soziotechnisches System in meiner Fachsprache. Natürlich sind die Technologien sozusagen das Gerüst. Ohne die geht es einfach nicht. Aber daran schließen sich andere Dinge an, wie Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle, Anbieter, Verbraucher, Mischwesen, Prosumer heißt es, das ist eine Mischung aus Konsumenten und Produzenten, also die Verbraucher, die ein paar Solarzellen irgendwo haben oder sich an einer Windgenossenschaft beteiligen, die also sowohl Verbraucher als auch Miterzeuger von Energie sind. Regulatoren, die das ganze System eher von der regulatorischen Seite her stabil halten. Wir brauchen Anreizsysteme, damit überhaupt Innovation reinkommt. Innovation passiert ja nicht von selbst. Innovation muss sich immer erst durchsetzen gegen das, was schon da ist und was funktioniert. Dafür braucht es Anreizsysteme und auch Menschen, die sozusagen den Mut haben, auch in solche teilweise ja risikobehaftete Felder reinzugehen. Wir haben zentrale Strukturen und dezentrale. Ja, der Trend geht in Richtung Dezentralisierung, aber die zentrale Struktur bleibt trotzdem. Ich glaube, kein Dorf, was noch so stolz ist auf seine 100% Autarkie, wird bereit sein, die Verbindung zu kappen zum großen Netz. Ja, die Rückversicherung hätte man wahrscheinlich schon noch gerne. Ja, und dann, wir haben Planungsverfahren mit Akzeptanz. Jetzt kommt das Wort endlich mal, auf das Sie schon länger gewartet haben. Teilweise Widerstand. Ich werde darauf gleich zurückkommen anhand einiger Beispiele. Wir haben Gewohnheiten und Lebensstile, die für sich genommen keine ethischen Kategorien sind, die aber immer wieder im politischen Geschäft in einer Transformation eine ganz gewaltige Kraft haben. Die muss man zur Kenntnis nehmen. Da kann man nicht einfach sagen, das schaffen wir schon. Das verkennt einfach die Energie, die es braucht, um da etwas zu verändern. Und natürlich Verantwortlichkeiten und Machtverhältnisse. Also das Energiesystem ist viel, viel mehr als die reine Technik. Und hier mal als Illustration so eine Wortwolke, die im Rahmen der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften vor ein paar Jahren mal gemacht worden ist über Medienberichterstattung zur Energiewende. Und da sehen Sie, wenn Sie nach den Technologien suchen, die kommen vor und die sind auch durchaus nicht ganz klein gedruckt. Aber andere Wörter sind viel massiver und haben oft wenig bis gar nichts mit der Technik zu tun. Diese anderen Worte wie Partizipation, Akzeptanz, Nachhaltigkeit, Systemperspektive, Netzumbau, Finanzierung, das sind alle die Worte, die auf diese nicht technischen Anteile des Energiesystems Bezug nehmen. Und das hat die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften auch in ihrem Projekt Energiesysteme der Zukunft, jedenfalls in der ersten Phase, sehr schön berücksichtigt. Sie hat 7 Arbeitsgruppen dazu eingerichtet und davon heißt eine Arbeitsgruppe Technologien. Ja, eine von 7 heißt Technologien. Die anderen haben teilweise auch mit Technologien zu tun, aber der Fokus ist ein jeweils anderer. Das reicht von den Ressourcenfragen bis hin zu sozialen Fragen in Gesellschaft, bis hin zur Ökonomie, bis hin zu den Umsetzungsoptionen und so weiter. Also wir sehen, das Energiesystem ist sehr, sehr viel mehr. Und dahinter steht, jetzt eine ganz kurze theoretische Überlegung, dahinter steht letztlich die Frage, wie legen Sie, wenn Sie zum Beispiel in Stadtwerken tätig sind, wie legen Sie Ihre Systemgrenzen fest? Wie legen die Planer des Energiesystems, ja, die Deutsche Netzagentur oder andere, wie legen Sie die Grenzen eines Systems fest? Das tut man normalerweise so, dass eben der Gestaltungszweck, den man hat, möglichst gut erfüllt wird. Und wenn man das sieht, als Gestaltungszweck jetzt die Transformation ansieht, dann würde ich sagen, die Begrenzung auf das technische Energiesystem, wie das meistens gemacht wird, ist zweckwidrig. Ja, das ist meine These, die muss ich gleich noch ein bisschen erläutern. Diese Systemgrenzen, die haben nämlich eine ganz fiese Eigenschaft. Sie hören sich zunächst nach einer rein technischen Vereinbarung an. Na, wir machen die Grenzen so und so, dann können wir das drinnen gut berücksichtigen, das draußen lassen wir erstmal raus. Nur was passiert dann? Dann wird innerhalb dieser Systemgrenzen optimiert. Ja, da wird ein Modell zum Beispiel gebaut, das wird mathematisch modelliert, dann kommen Daten rein, dann werden da Optionen durchgerechnet und dann macht man zum Schluss vielleicht eine Optimierungsrechnung. Und dann hat man einen optimalen Pfad, wie das System entwickelt werden sollte. Wenn man das so gemacht hat, stellt man erst danach die Frage, naja, und wie ist es denn, wenn ich mit diesem System, das ich in diesen technischen Grenzen optimiert habe, nach draußen in die wirkliche Welt gehe? Und gerade an der Stelle passiert dann oft das böse Erwachen, weil man die Effekte, die draußen in der wirklichen Welt passieren, in dieser rein technischen Systemwelt nicht mitbedacht hat. Dann wird schnell gerufen, da muss man Akzeptanz schaffen. Dann werden gelegentlich die Sozialwissenschaftler zitiert. Sie sollen doch bitte, wenn sie zu etwas Nütze sein wollen, Akzeptanz schaffen. Akzeptanz kann man nicht schaffen. Die kann man nicht machen. Die kann man nicht engineeren. Neudeutsches Wort. Akzeptanz stellt sich ein oder sie stellt sich nicht ein. Das Einzige, was man tun kann, ist, die Bedingungen zu beeinflussen, unter denen sie sich einstellt oder auch nicht einstellt. Aber man kann sie nicht machen. Da ist also schon etwas fehlgelaufen an der Stelle. Sobald man nach Akzeptanz ruft, würde ich sagen, ist schon was falsch gelaufen. Denn die Festlegung der Systemgrenzen ist, wenn es dann so weit kommt, eben nicht nur eine technische Vereinbarung, sondern sie wird zu einer sozialen Grenze. Zwischen den Experten, die innerhalb der Systemgrenzen schön vor sich hin optimieren, ungestört von den Störenfrieden da draußen, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, und wenn es dann so weit ist, gehen sie in die Realwelt und merken, das funktioniert nicht. Und dann werden schnell die Störenfriede da draußen eben als Störenfriede, teilweise als Gegner, als Leute, die keine Ahnung haben, als Wutbürger oder als sonst irgendwie unangenehme Zeitgenossen bezeichnet. Und schon hat man eine blöde Konfrontation, die letztlich, glaube ich, aus dieser Vereinbarung der technischen Systemgrenze herkommt. Das massivst schiefgelaufene Beispiel dieser Art sehen Sie beim Blick in die Geschichte. Technische Systemgrenzen, sagen wir mal technoökonomische Systemgrenzen, hatten die Vertreter der Kernenergie jahrzehntelang im Blick. Innerhalb dieses technoökonomischen Denkens haben sie ihr System optimiert und nichts anderes zugelassen. Als dann da draußen der Anti-AKW-Protest aufkam in den 70er Jahren, dann wurden diese Leute ja dämonisiert geradezu. Also ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo gesagt wurde, wenn ihr keine Atomkraftwerke wollt, dann wollt ihr wohl, dass wir in die Steinzeit zurückfallen. Ja, da war schon etwas schiefgelaufen. Und ich denke, das hat mit diesen Systemgrenzen zu tun. Wenn man die zu eng zieht, optimiert man unter sich und hat nachher da draußen ein Akzeptanzproblem und schimpft auf Störenfriede. Ich denke, Sie ahnen schon, wie jetzt die Antwort geht. Das ist jetzt nicht mehr schwer. Wenn wir das Energiesystem als eine soziotechnische Struktur verstehen, eben mit diesen ganzen Mensch- und Gesellschaftsanteilen, dann ist die Transformation ungleich schwieriger, als würde man einfach alte Technik durch neue ersetzen, wie das 2011 im ersten Überschwang noch gedacht wurde. Es gab ja so diese Denke, Mensch, stellen wir doch die Kernkraftwerke ab und schöne Windkraftwerke an und alles andere bleibt wie bisher. Sprich, wir als Verbraucher vor der Steckdose kriegen nach wie vor unseren Strom raus, nur die Art und Weise, wie ihr da reinkommt, die verändert sich auf eine klimafreundliche Weise und alle sind glücklich. Das ist die viel zu einfache Story. Es geht eben auch um Gesellschaft, es geht auch um Trägheiten. Ich denke nur einmal an die Gewöhnung, die wir in Deutschland haben, an unglaublich hohe Standards der Versorgungssicherheit, wenn wir im internationalen Vergleich einmal schauen. Ich sage nicht, dass wir verwöhnt sind dadurch. Das wäre eine Negativwertung. Hohe Standards zu haben, ist ja gut. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Und wenn vielleicht einmal in einer Welt mit, ich weiß nicht, 60, 70, 80% des Energieanteils durch Wind und Sonne, es dann doch mal die Frage gestellt werden muss, wenn es mal nicht reicht, wen schalten wir denn zuerst ab? Auf eine solche Frage sind wir nicht vorbereitet. Ja, und das ist einfach eine Frage der politischen Kultur, der gesellschaftlichen Kultur. Die haben wir uns abgewöhnt aufgrund der Gewöhnung an diese hohen Standards über viele, viele Jahrzehnte jetzt hinweg. Akzeptanzprobleme kommen, weil eben diese Transformation in unser Leben eingreift. Wir merken, der Strom kommt in die Steckdose rein, auf eine Weise, die unseren Augen nicht verborgen bleibt. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil von Windenergie jetzt hier in Schleswig-Holstein ist. Ich fahre oft nach Berlin und auf der Strecke von Hannover nach Berlin ist die Landschaft vollgestellt mit Windkraftanlagen. Ich bin aufgewachsen in Westfalen auf einem einsamen Bauernhof. Ja, wenn ich auf dem Hof meiner Eltern heute stehe und schaue in die Ferne, die früher eine sanfte Hügellandschaft war, da stehen dort massenweise diese Masten und meistens sind die Propeller in Bewegung. Das heißt, die Ruhe der Landschaft ist auch ein bisschen hin durch diese dauernden Bewegungen. Da hat sich vieles verändert in der Lebenswelt von Menschen. Da merkt man, der Strom muss irgendwie in die Steckdose reinkommen und dabei ja, stört er viele Menschen. Das ist so und das muss man auch zur Kenntnis nehmen und da ist auch zunächst niemand für zu verurteilen, denn man kann nicht erwarten, dass Leute begeistert sind, wenn in ihre Lebenswelt eingegriffen wird, wenn ihre Lebensqualität beeinträchtigt wird. Und das ist ja zunächst der Fall. Das möchte ich einmal so konstatieren. Das muss man auch so als Tatsache erst einmal zur Kenntnis nehmen. Ja, wir haben diese ganzen Probleme, die ich eingangs genannt habe, die leiten sich unmittelbar daraus ab, dass wir eben dieses soziotechnische System einer Transformation unterziehen wollen, was vieles mit sich bringt, woran man nicht denkt, wenn man das Energiesystem nur als ein technisches System beschreibt. Ja, die Stabilitätsfrage, Gefahr Blackout, Ich bin kein Systemingenieur, da sind sicher einige von Ihnen besser informiert, wie es wirklich bestellt ist um Stabilität. Ich höre nur, dass steuernde Eingriffe in den letzten Jahren deutlich häufiger notwendig waren als früher. Es könnte so ein Indikator sein, dass die Anfälligkeit wächst, aber wie gesagt, da bin ich kein Experte. Klagen über mangelnde Gerechtigkeit. Ja, wer zahlt denn die EEG-Subventionen? Das sind die Endverbraucher, das sind nicht die Großverbraucher in der Wirtschaft, die sind aus volkswirtschaftlichen Überlegungen, die man verstehen kann, aber nicht teilen muss, davon befreit. Also eine Gerechtigkeitsfrage. Dann die Erkenntnis, dass die Erneuerbaren nicht einfach so an sich gut sind. So war es früher in den Medien oft kommuniziert, solange sie nicht vor unserer Haustür standen. Jetzt sehen wir sie, ja, wir sehen die Folgen mit unseren Augen. Wir sehen, dass sie die Landschaft verändern. Wir bemerken, dass halt Vögel da gefangen werden von den Propellern. Wir sehen, dass in Wasseranlagen dann Fische geschreddert werden und diese Dinge. Also diese Negativfolgen, es ist uns leider bisher nicht gelungen, eine Energieform zu finden, die keine Nebenfolgen hat, die man besser nicht sich einhandeln würde. Dann diese unerwarteten Effekte, die man ja auch schwer erklären kann. Warum sinkt denn der CO2-Ausstoß in Deutschland nicht so stark, wie der Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung steigt? Ja, da gibt es Systemeffekte, die dazu führen, dass auf einmal Braunkohlekraftwerke wirtschaftlicher sind als hocheffiziente Gaskraftwerke. Das ist jetzt seit ein paar Jahren bekannt, aber da geht auch keiner dran, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Und schließlich, die Transformation erscheint chaotisch. Ja, überall wird was gemacht. Auf nationaler Ebene, naja, okay, da wird im Moment eher wenig gemacht. Auf regionaler Ebene, auf Landesebene, auf lokaler Ebene, alle machen was. Wie das Ganze zusammenpasst, da scheint uns ein Blick für zu fehlen. Und es taucht immer wieder der Verdacht auf. Es ist nicht mehr als ein Verdacht, dass da auch gegeneinander oder zumindest nicht sehr effizient gearbeitet wird. Und es kommt hier zu den ethischen Fragen. Die sind hier in dem Gesamttableau vermutlich nicht einmal die wichtigsten. Das will ich als Ethiker jetzt auch nicht irgendwie, die will ich nicht gewaltsam aus der Kiste holen und sagen, da müssen wir dran. Aber sie spielen eine Rolle. Die Verteilungsgerechtigkeit, klar, hatte ich schon genannt. Wer trägt die Kosten und ist das gerecht? Wird wenig thematisiert, finde ich. Zukunftsethik, Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Ja, dafür machen wir es ja eigentlich, Klima- und Umweltverträglichkeit. Die Frage ist dann aber, wenn wir durch die Energiewende zusätzliche Belastungen auf uns nehmen und sei es, weil unsere heimatlichen Landschaften vollgestellt werden mit Windanlagen. Das ist auch eine Form von Belastung. Ist das eine zumutbare Belastung, damit zukünftige Generationen bessere Aussichten haben, ihre Bedürfnisse befriedigen zu können in einer menschenwürdigen Weise? Ich würde sagen ja, aber das braucht eine öffentliche Diskussion, die wir selten so führen. Welche Risiken gehen wir ein mit der Energiewende? Ja, ich habe die Herausforderung deswegen gezeigt, um deutlich zu machen, wie groß sie sind. Reden wir ernsthaft über Risiken der Energiewende? Mir scheint manchmal, dass wir das zu wenig tun, dass das immer so ein bisschen unter der Hand bleibt und dass da noch so ein Deckel drauf ruht, so nach dem Motto, es ist ja nun mal beschlossen, also wird es auch Erfolg haben. Aus einem politischen Beschluss, dass wir bis 2050 weitgehend aus der CO2-Produktion raus sind, folgt ja nicht, dass das gelingt. Und ich glaube, da müssten wir viel stärker auch einsteigen. Nutzungskonkurrenzen. Wir haben das an der Biomasse, einem sehr kurzen Biomasse-Hype gesehen, 2007. Da geisterte mal kurz der Spruch durch die Lande, wie hieß es noch so schön, lieber Biosprit vom Acker als Öl vom Scheich oder so. Ja, also die Idee, dass man mit unseren heimischen Feldern irgendwie so viel Bioenergie erzeugen könnte, dass man dann das Erdöl in großem Umfang ersetzen kann, hat sich schnell gezeigt, das geht nicht, einfach wegen der riesigen Mengen, die man bräuchte und für die wir keine Fläche haben. Eingriff in private Autonomie, da wird es auch ethisch. Ja? Nun würde ich sagen, manche Autonomie ist vielleicht Luxus. Aber das ist erst einmal eine Diskussion wert. Ist es zum Beispiel Luxus, dass wir als Endverbraucher frei entscheiden können zu Hause, wann wir welche Stromfresser anstellen und wann nicht. Demand-Side-Management würde, wenn es auf Endverbraucher im privaten Haushaltsbereich ausgedehnt würde, diese Autonomie einschränken. Ja, da geistert ja manchmal so die Geschichte umher, okay, dann vertraut man die Steuerung seiner Stromfresser irgendeiner digitalen App an und die stellt dann die Waschmaschine und was man sonst so hat, dann an, wenn Strom gerade im Überfluss vorhanden ist. Wären wir bereit, diese Autonomieeinschränkung zu akzeptieren? Ja, das wäre sozusagen die psychologische oder sozialwissenschaftliche Frage. Die ethische Frage wäre, sollten wir diese Einschränkung akzeptieren, wenn es denn hilft? Ja, also das diskutieren wir zu wenig, finde ich. Jetzt nur zur Veranschaulichung ein paar Beispiele, also der Stromtransport, die Hochspannungstrassen, die Trassenführung, also obwohl ja schon durch massive Intervention seitens der Bürger jetzt sehr viel unter die Erde gelegt wird, bleibt es bei Protesten. Es ist gerade im mittel- und süddeutschen Bereich schwierig, die Trassen zu finden. Die Akzeptanzprobleme sind massiv mit Händen zu greifen und das hat wenig mit Technikakzeptanz zu tun. Manche schimpfen dann hier schnell auf die Deutschen, die seien ja so technikskeptisch oder gar technikfeindlich. Dann sage ich gerne, das stimmt nicht. Empirisch stimmt das nicht. Also wenn man den Fakten vertraut, die die Demoskopen haben, stimmt das einfach nicht. Die Deutschen sind manchmal viel zu technikaffin, wenn ich an Unterhaltungselektronik, digitale Schnickschnacks und ähnliche Dinge denke. Es hat mehr damit zu tun, dass wir es schlecht haben können, wenn irgendwo Entscheidungen getroffen werden, die in unsere Lebenswelt eingreifen. Also da oben in, oder da hinten in Berlin trifft eine DENA oder wer auch immer der Bundestag Entscheidungen, dann wird die Trasse bei uns vom Dorf gebaut. Und ja, gerade da, wo wir immer unseren Waldspaziergang am Sonntag machen. Das akzeptieren wir nicht gerne, dieses Hereinregieren von oben in die eigene Lebenswelt. Und das ist ein Kennzeichen, würde ich sagen, glaube ich, aller hochentwickelter und reicher Gesellschaften. Die Menschen akzeptieren immer schlechter, dass man ihnen von außen reinregiert. Und da fehlen uns bislang gute Instrumente, wieder in eine neue Balance zu kommen zwischen diesen Individualinteressen. Die sind ja als solche erstmal berechtigt. Ja, ich habe selbst auch ein Interesse daran, dass bei mir vor der Haustür bestimmte Dinge nicht passieren. Aber das Interesse muss ja abgewogen werden mit Gemeinwohlinteressen. Und an der Stelle, da scheint es oft zu hapern. Es hat sich gezeigt, die reine Akzeptanzschaffung, ja, habe ich eingangs schon mal gesagt, funktioniert nicht. Man kann die Bedingungen für Akzeptanz deutlich stärken, wenn man die Betroffenen sehr früh mit ins Boot nimmt, und zwar bevor die Entscheidungen getroffen sind. Also wenn noch etwas auf dem Tisch liegt, worüber verhandelt werden kann, nicht nur die Kunst am Bau, ja, oder der Außenanstrich für irgendwelche Zäune, sondern die Substanz, sprich hier zum Beispiel die Trassenführung, dann kann man durch Co-Entscheidungen, also durch gemeinsame Entscheidungen, sicher auch an der Akzeptanzbereitschaft etwas ändern. Nutzungskonkurrenz, Biomasse versus Lebensmittel oder Naturschutz, ja, die Diskussion haben wir jetzt vor 10 Jahren etwa geführt und es kam ganz klar raus, Biomasse von heimischen Feldern hat ein nur begrenztes Potenzial und hat auch deutliche Probleme etwa in der Richtung Biodiversität. Generell, und das ist das große Oberthema sozusagen, es gibt Gewinner und Verlierer in der Energiewende. Das war der große Fehler 2011. Da hat, ja, ich weiß nicht wer, die Politik sagt man so schnell. Was waren auch die Medien sehr willig damals. Da hat man uns gesagt, es gibt nur Gewinner. Mich hat das damals schon erinnert an dieses berüchtigt-berühmte Kohl-Zitat aus den 90ern in Bezug auf die deutsche Wiedervereinigung. Der hat ja davon gesprochen, dass es bald nur noch blühende Landschaften gibt. Blühende Landschaften. Ja, gibt's jetzt, da wächst nur Unkraut. Entschuldigung jetzt, das war jetzt eine unsachliche Bemerkung. Aber das ist so die Illusion, in die wir manchmal getaucht werden. Es gibt nur Gewinner. Win-win-Situation ist ein ganz gefährliches Wort. Es verdeckt die Seite der Verlierer. Und ich glaube, das geht immer nach hinten los. Ja, vielleicht im Moment hilft es vielleicht bei bestimmten politischen Entscheidungen, aber auf lange Sicht geht das nach hinten los. Denn es kommt dazu, dass es Verlierer geben wird. Ja, die gibt es ja jetzt schon und die gibt es auch weiterhin. Also alle die, deren Landschaften, deren Heimatlandschaften verändert werden, wo Trassenführung Dinge zerschneidet, das ändert die Lebensqualität, das ändert Lebensumstände. Man kann sagen, das sind harmlose Verluste, gemessen an einer Klimakatastrophe, da bin ich auch sofort dabei. Aber zunächst muss man anerkennen, es sind auch Verluste, es sind Verlierer. Es gibt Verlierer in dem Sinne, dass die großen Energieversorger natürlich ihre Geschäftsmodelle nicht mehr so fahren können. Das System transformiert und jede Transformation hat eben nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer zur Folge. Klammer auf, denken Sie auch daran, wenn Ihnen jemand erzählt, dass die digitale Transformation nur Gewinner mit sich bringen wird. Klammer zu. Also, es gilt, von einigen Illusionen Abschied zu nehmen. Ich möchte nicht beanspruchen, sämtliche Illusionen benannt zu haben, denen wir anhängen. Das liegt mir fern, aber auf die hier will ich kurz hinweisen. Wir brauchen dringend Technik, neue Technik, wir brauchen Energieinformatik, wir brauchen hohe Effizienz und so weiter. Jeder Fortschritt in Sachen Effizienz, Technologie, Steuerung ist urgently needed, könnte man sagen. Ja, brauchen wir wirklich dringend. Aber es hilft nicht, sich auf die Technik zu verlassen. Technikgläubigkeit hilft nicht, auch keine grüne Technikgläubigkeit, wenn man meint, jetzt von den Erneuerbaren das Heil zu erwarten, wie es 2011 kurzzeitig mal der Fall war. Die Energiewende ist weit mehr als der Ersatz alter durch neue Technologien. Dieses sperrige Wort von der soziotechnischen Transformation meint, dass wir uns als Gesellschaft mit verändern müssen. Weil wir unglaublich eng mit dem Energiesystem, wie mit vielen anderen dieser Infrastrukturen auch, verwoben sind. Unser ganzer Alltag im Arbeitsbereich, in der Wirtschaft, im Freizeitbereich ist sehr, sehr eng mit dem Energiesystem verbunden. Überall, wo das geändert wird, hat das Folgen auch für uns, bis hinein ins persönliche, ins familiäre Verhalten letztlich. Dann politische Zielsetzungen. Manchmal wird so getan, als sei eine Zielvereinbarung eine Art Weltrettung. Paris 2015, das 1,5-Grad-Ziel. Ja, da ging so ein Aufatmen durch die Republik nach dem Motto, jetzt ist das Klima gerettet. Es ist doch nichts bewegt, wenn nur ein Ziel unterschrieben wird. Es kommt auf die Maßnahmen an und auf die Umsetzung der Maßnahmen. Ja, da muss der Beweis erst erbracht werden, dass wir das auch können. Und da sehen wir bislang nicht unbedingt gut aus. Es gibt keinen Masterplan für die Energiewende. Das ist oft so auch der Eindruck der Kakophonie, des Inkrementalismus, der ja immer wieder auch in den Medien als negativ kritisiert wird. Ich würde sagen, das ist vielleicht nicht das Hauptproblem. Ein Masterplan im Sinne eines Plans, wo man Meilensteine hat, die man bis 2050 absolvieren muss, damit dann das Ziel erreicht ist, so einen kann man nicht machen. Dazu ist das System viel zu variabel, dazu ist unsere Einbettung in die europäische und internationale Umgebung zu variabel. Was wissen wir denn, wie der Weltmarkt Erdölpreis sich entwickelt? Oder welche technischen Entwicklungen, welche Erfindungen in den nächsten Jahrzehnten gemacht werden? All so etwas kann dramatische Einflüsse auch auf unsere Energiewende haben. Deswegen kann man nicht so weitreichende, starre Pläne machen. Wir brauchen vielmehr so etwas wie ein lernendes und adaptives Verfahren, ja, das immer ein Stück auf Sicht fährt, dabei das langfristige Ziel nicht aus dem Auge verliert. Das können wir nicht gut. Also wenn ich oft sehe, wie Medien dann irgendwie schreiben, ja, wenn wir jetzt bis 2020 unsere CO2-Minderungsziele nicht erreicht haben, dann ist die Energiewende gescheitert. Ja, was für ein Unsinn. Ja, da kommt es doch auf ein paar Jahre nicht an. Das sind langfristige Geschichten. Es kommt darauf an, dass der Prozess weitergeht und dass er eben möglichst gut weitergeht. Und dafür muss er lernfähig sein, neue Entwicklungen, neues Wissen aufnehmen können, um dann jeweils die nächsten Schritte umso besser machen zu können. Ja, die Erneuerbaren, leider haben sie uns ja in mancher Hinsicht enttäuscht, weil sie nicht an sich gut sind. Aber für mich als Technikfolgenabschätzer ist das keine Überraschung. Ich kenne keine Technologie, die an sich nur gut ist. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die man nicht gerne hätte und wo man dann wieder andere Sachen braucht, um die Folgen zu bewältigen. Das müssen wir auch lernen, die Folgen zu erkennen, mit denen umzugehen. Da sind wir ja auf einem Weg. Das muss im Einzelfall jeweils geprüft werden. Und letzter Punkt, die Energiewende ist anders, als das 2011 kommuniziert wurde und nach meinem Gefühl immer noch wirkt, und zwar negativ wirkt. Die ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die kostet jede Menge Anstrengung. Ich würde sagen, diese Anstrengung lohnt sich, aber wir sollten auch offen darüber sprechen. Wer diese Anstrengung trägt, ja, und letztlich fehlt uns so etwas wie eine Debatte, was sie uns wert ist. Es ist ja immer noch so ein Geist in der Debatte, als seien die Strompreise des Jahres 2010 das Maß aller Dinge und jede Erhöhung ist des Teufels. Warum sind denn die Strompreise des Jahres 2010 irgendwie als Maß gesetzt? Was ist uns eine gute Energiewende wert? Was ist uns die Klimaverträglichkeit des Energiesystems wert, eben auch in Euro? Und wenn es eben dann dazu kommt, dass der Strompreis steigt, und er wird steigen, alleine weil wir massiv ja auch den Verbrauch erhöhen werden durch Elektromobilität, der Preis wird steigen, dann müssen wir eben eine Diskussion führen. Erstens, was machen wir, wo das zu ernsthaften Problemen führt, etwa Energiearmut? Und zweitens, was ist uns denn wirklich die Energiewende wert? In vielen anderen Feldern ist das mittlerweile individuell gut beantwortet. Viele leisten sich ökologisch gute Produkte bei Textilien, bei Konsumartikeln, bei Nahrungsmitteln. Da ist man bereit, mehr zu zahlen. Wie ist die Bereitschaft in Sachen Energie? Ist ein bisschen schwerer, weil der Strom ja aus der Steckdose kommt und man den nicht so genau ansieht, wo gerade der Strom herkommt, den ich da rausnehme. Aber diese Diskussion, die haben wir irgendwie verdrängt, verschlafen, die wollte keiner haben. Oder man hat sich nicht getraut, weil steigende Preise gelten als an sich schlecht. Ich würde das aus ethischen Argumenten heraus nicht so sehen. Steigende Preise können auch ihr Gutes haben und sind teilweise vielleicht sogar notwendig. Aber darüber muss man reden. Und dass wir das nicht tun, ist hier das Problem. So, und damit, glaube ich, muss ich auch langsam mal Schluss machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Physiker und Philosoph Armin Grunwald über Probleme bei der Umsetzung der Energiewende. Er hat seinen Vortrag am 3. Juni 2019 im Rahmen der Reihe Kieler Energiediskurs gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.